Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Terra pestem teneto, salus hic maneto. Herzlich willkommen heute zu einer ganz besonderen Sonder-Night-Talk-Folge zum 49. John Sinclair-Jubiläum, zum John Sinclair-Tag. Und heute, zu diesem ganz besonderen Tag, haben wir eine ganz persönliche Privataudienz bei Sir Jason Dark himself zu Hause im Garten. Also wir sitzen hier gemütlich bei einem wunderschönen Cocktail. Hennes und ich.
Alkoholfrei. Genau. Dazu. Das ist natürlich um die Mittagszeit. Ne? Kein Bier vor vier.
Ja, genau. Es ist nicht 4 o'clock.
Es ist natürlich ein ganz besonderer Night Talk, natürlich zum John Sinclair Tag dieses Jahr. Und es ist eine ganz besondere Freude für mich, diesen Night Talk nicht nur mit Sir Jason himself bei sich zu Hause, sondern auch mit Amy zusammen zu, hier moderieren zu dürfen.
Freude ist ganz meinerseits.
Ja, denn wir machen das ja auch, nicht nur beruflich, sondern auch sehr gerne.
Ja.
Und das ist wirklich eine absolute Ehre und auch ein bisschen ein surrealer Moment für uns, denke ich mal, bei dir jetzt hier im Garten zu sitzen. Das hättest du dir auch nicht träumen lassen, Amy, ne?
Nee, nicht mal im Traum. Also ganz ehrlich, hättest du mir das vor 30 Jahren gesagt, hätte ich gesagt, ja, die Klapse ist irgendwo in Langenfeld.
Hast du das schon gelebt?
Was? Oh. In Langenfeld, in der Klapse?
Ob ich das schon in Langenfeld gelebt
hast. Ob das schon in der Klapse war? Also wir haben daran gearbeitet, ja. Aber ich habe mich gewehrt.
Nein, aber wenn man natürlich als Sinclair-Fan aufwächst, dann denkt man immer, oh, der Jason Dark, der lebt in so einem Schloss und in so einem, wie bei Edgar Allan Poe und
ja,
so weiter.
Genau.
Wer ist das überhaupt? Und dann lernt man dich kennen und sagt, ja, das ist halt der ja, Jason, völlig normal.
Ja.
Hier, deswegen sitzen wir jetzt hier im Garten und trinken Fruchtsäfte, alkoholfrei.
Säfte, ja.
Aber weißt du, ich habe irgendwie, als ich im Bus in unserem Wandertagsauto gerade saß und wir auf dem Weg hierhin waren, habe ich, obwohl ich eigentlich deine Bio in- und auswendig kennen sollte, aber erfahren, dass du früher, genau wie ich, Reporter werden wolltest.
Ja.
Und dann deine Eltern dagegen waren. Und ich musste sagen, das machte dich mir in dem Moment, also ich meine, du bist mir ja schon immer sympathisch gewesen, aber in dem Moment fühlte ich mich dir so verbunden, weil dieses Gefühl kenne ich auch. Meine Eltern waren auch gegen meinen Berufswunsch, aber ich war willensstark genug, mich durchzusetzen. Nein,
die waren nicht dagegen. Wir hatten nicht das Geld.
Ah.
Ich hätte nach München gemusst.
Warum konnte man
in
hier
60er
nicht
in den 60er Jahren, hier war glaube ich keine.
Es gab im Ruhrgebiet damals, wo wir herkommen, gab es ja eigentlich auch keine Universitäten in dem Sinne. Das fing ja dann erst so in Mitte der 60er Jahre erst an.
Und ich wollte Sportreporter werden. Ich war damals schon Fan vom BVB.
Ah, und da wolltest du dann auf Tour mit denen und immer berichten?
Ja.
Okay. Stell ich mir gerade vor, so Jason Dark am Spielfeldrand, wie er dann die Spieler interviewt, die gerade frisch und dann kriegst du so eine
wie beim Toni Kroos,
kriegst du so eine Antwort wie was hast du denn für eine scheiß Frage, du hast 90 Minuten. Aber war die Frage gar nicht so doof. Ich hoffe, unsere Fragen sind ein bisschen
besser.
Natürlich, aber Gott sei Dank hat das irgendwie nicht geklappt. Es gibt ja dann so Fügungen. Ne, du bist dann Autor geworden. Das heißt, zuerst warst du Lektor oder was?
Nee, Chemolaborant.
Ja.
Also Chemotechniker.
Ja. Ich wollte einen Beruf haben, bei dem ich mich nicht dreckig mache. Und da habe ich gesagt, da hast du einen weißen Kittel am Arzt, bist du auch nicht. Und Chemie hatte ich eine gute Zensur in der Schule. Ich mache mal so einen Chemotechniker, mache eine Lehre. Und die habe ich auch gemacht. Und dann ging es Holler Bundeswehr. Jetzt war ich bei der Bundeswehr, ich war kein Soldat, ich war ein Schlittsoldat, ich war bei der Luftwaffe, wunderbar. Nach der scheiß Grundausbildung hatte ich über ein Jahr Zeit, irgendwas zu tun. Ich habe erstens, war ich im Fußballverein da, zweitens im Tischtennisverein und drittens habe ich gedacht, ach, du hast 14 freie Tage im Monat durch die Nachtschicht, da kannst du mal anfangen zu schreiben. Das wollte ich schon immer. Und da habe ich Krimis geschrieben und da gab es eine Serie im Bastei-Verlag, neben Jerry Cotton, die hieß Cliff Corner. Und ich kannte alles da, auch Cliff Corner. Und ich habe zum ersten, ich denke auch, Jerry Cotton kommt nicht rein, beschreibe ich mal einen Cliff Corner Roman und der ist tatsächlich angenommen worden.
Und das ist und hier ist er.
Dein erster. Das war 1966. Oh, wow.
Dein erster Roman.
Ever. Also das war wirklich dein allererster Roman.
Mit dem Titel Im Kreuzfeuer der Todesdrachen. Klick, klick, klick. Das ist schon so ein bisschen gruselig.
Das geht schon in die Richtung, ja, aber ja, auch sehr schön ist der Untertitel. Empfang in San Francisco mit Karate und heißem Blei.
Das habe ich auch gemacht.
Aber das war wirklich dein allererster Roman, ja, ja. Also dann direkt angenommen worden.
17.07.
66?
Nee. 66.
Wow. Nee,
67.
Und das hast du dann in deiner freien Zeit beim Bund?
So ja, habe ich geschrieben. Oh. Und dann mit der Hand. Und dann zu Hause mit der Schreibmaschine, wenn ich zu Hause war am Küchentisch.
Und wie bist du dann hinterher Redakteur bei...
Ja gut, pass auf, jetzt die Bundeszeit ging ja irgendwann zu Ende. Und dann ging ich wieder in den Beruf. Da gibt es eine Firma, die wird der Hennes kennen, die heißt Hösch.
Ja, ja, Hösch in Dortmund.
Dortmund, ja. Ich ging dahin wieder ins Labor, und aber es drängte immer nicht mit der Schreiberei und so weiter. Und ich sage, das muss ich machen. Ich muss das unbedingt schreiben, und dann der scheiß Beruf, der interessierte mich gar nicht, nur am Rande. Und da habe ich einen Roman geschrieben, wieder ein Cliff Corner. Der wurde abgelehnt.
Wow.
Okay. Ich denke, Kacke. Dann habe ich nichts gemacht, denn das war eine unruhige Zeit, dann, bis wir dann vor 50 Jahren geheiratet haben, war es klar, wir hatten eine Wohnung in Dortmund, und ich sage, Weib, jetzt schreibe ich mal wieder ein.
Und Frau Rellergeit hat nicht gesagt, du nennst mich ja nicht Weib.
Doch, das ist griechisch, also ein bisschen biblisch. Ne?
Wir sind immer noch im Ruhrgebiet, ja, da kann man sowas sagen. Ja, ich nenne meine Frau ja auch immer meine Olle. Und Olle, wird dann ja immer ganz gesagt, wie kannst du so despektierlich über deine Frau sprechen? Ich glaube, es gibt im Ruhrgebiet keine höhere Würdigung.
Hat sich meine vorige Woche darüber beschwert, über Olle. Ja. Nee, Alte war das.
Alte ist auch zu viel. Da hast du auch selbst du eine Grenze überschritten. Doch, dafür wirst du jetzt hier gerügt, offiziell von uns.
Ich denke, jetzt schreibst du mal wieder einen Roman. Wir wohnten in Dortmund Brechten, damals erste Wohnung. Und gib den ab. Der wurde sogar ein anderer Redakteur, der hatte gewechselt. Und dann wurde der angenommen. Das heißt, ich kriegte einen Brief, weiß ich noch, an einem Samstag, wir kamen aus der Stadt, mit der Straßenbahn da oben, stand, ja bitte, der Roman hat ganz gut gefallen, Sie können doch noch mal kommen. Ich habe dann gesagt, oh verdammt, ich habe kein Auto. Habe ich meinen Schwager gefragt, ich sage immer, kannst du mal am Montag zum Basteiverlag fahren? Ja, ist gut, fahr ich euch hin. Und ich kam da an, und ich hatte ja diesen Roman schon mal geschrieben. Das war der erste. Und dazwischen sind gefahren, sage ich jetzt, einige Jahre bis zu dem nächsten Roman, den ich vorhin erwähnt habe. Dazwischen liegen einige Jahre. Wie ich sagte, dann Junggesellenzeit und dann Heirat und so weiter. Und das war der nächste Roman, das war 1972. Wir waren verheiratet. Ich denke, jetzt schicke ich ihn dahin und nix. Dann kam der Brief. Ich denke, scheiße, was ist denn das? Ja, der gefällt uns ganz gut, ihre Schreibweise und so weiter. Der hieß Susan und der schräge Vogel. Hat nie gemacht den Titel, ich habe einen anderen gemacht. Aber wenn Sie mal kommen können, dann, ja gut, ich meine, ich habe gesagt, komm, wir fahren. Ich hatte aber vorher, und das erzähle ich jetzt, 4 Romane geschrieben, die immer abgelehnt wurden.
Das ist ja immer so auch das Problem. Ja. Man kennt dich jetzt natürlich als den Jason Dark und als quasi der Name dieser ganzen, ja, man nennt es ja dann Franchise irgendwann mal. Das ist ja irgendwann mal ein Selbstläufer. Aber was viele halt auch nicht sehen, ist, selbst große Namen, die müssen erstmal mit Ablehnung umgehen lernen. Und ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt in jeder Karriere, also nicht nur bei Künstlern, dass man dann auch dranbleibt. Ja. Wie hast du dir da... dich selber dazu gebracht, dran zu bleiben?
Weil mir das gefiel.
Okay.
Ich habe gelesen, ich denke, was mir gefiel. Ich habe viel gelesen, nicht nur Krimis oder gut, aber ich denke, was mir gefiel, müsste doch auch anderen gefallen. Also, ich habe dann bin ich, habe ich die 4 Romane, die man mir abgelehnt hat, mitgenommen. Denn Verlag hat inzwischen der Redakteur gewechselt.
Ah.
Und der hatte mir auch geschrieben, eine ganz gute Schreibe. Ja, und das ging dann hin und her und dann habe ich dann die 4 Romane auch noch verkauft.
Sehr gut.
Ich konnte mir eine Waschmaschine kaufen. Ich konnte mir so ein Radio. Dann, ja. Meine Frau kriegte ja. Klamotten.
Ja, das ist, ja, das nennt man Verkaufstechnik.
Ja, ja und gut, auch Fügung so ein ja, bisschen.
Plötzlich
ne?
ging im, das war August, ging das Telefon. Ich habe mich immer so blöd gemeldet, ich sag keiner zu Hause. Und da fing er an zu lachen, das war der Chef vom Verlagsleiter, der Herr Jeckel hieß der. Ja, Herr Redakteur, bei uns wird, ich weiß, was Sie können und wir wissen, bei uns wird ein Posten frei. Ab 1. Januar, da geht der Herr Delps, der geht jetzt zu Kelter. Wollen Sie, hätten Sie nicht Lust, wollen wir mal vorbeikommen? Ich sage, ja sicher, und wie? Ich kam vorbei und dann, da gab es noch keinen Personalchef, da saß ich dann bei dem Verlagsleiter und der stellte Fragen und nach einer Viertelstunde hat er gesagt, hören Sie auf, Sie wissen mehr als ich.
Geil.
Von diesem ganzen Kram. Ich kannte mich wirklich unheimlich gut aus, egal welcher Verlag das war, ich konnte zu allem was sagen.
Weil du einfach so viel gelesen hast, oder?
Ja, ja, ich so viel. Und da war ich angenommen.
Das war bist du
Redakteur.
Und dann bist du direkt von Dortmund dann nach Bergisch Gladbach gezogen?
Ich habe gezogen, Silvester, einen Tag vor Silvester, werde ich nie vergessen. Dann kannst du meine Frau fragen.
Und wie fand die das? So, ja, Liebelein, wir ziehen jetzt nach Bergisch Gladbach.
Wir haben keinen Weihnachtsbaum. Ach so. Und die war ja mit, als ich mich da beim Jeckel vorstellte und guckte aus dem Fenster und sah die Hügel hier von Benzberg. Ich sagte, ach, das ist aber schön. Und dann kam der Umzug nach Bergisch Gladbach, dann fuhren wir durch scheiß Gläbisch-Bäbisch da oben. Das ist um Gottes Willen, wo kommen wir hin? Wir hatten in Dortmund gewohnt, im Vorort und schön. Naja, aber dann, ich habe Sanderstraße gewohnt, ich war nur 8 Minuten zu Fuß vom Verlag weg. Das war für mich wichtig, ich hatte ja keinen Führerschein. Ja, und jetzt kam ich dahin am 2. Januar und so um 15. Januar herum kommt der Chef, der Verleger, der Gustav Löwe ins Büro und sagt, so, alle möglichen Verlage haben Gruselromane, der Pabel Verlag, der Zauberkreis Verlag und dann noch ein anderer, den Namen ich nicht weiß, wo er sagt, und wir haben keine. Wir müssen das ändern. Und Renner-Gerd, was können Sie da was zu sagen? Ich sag, klar, Grusel, ich würde das auch, gefällt mir. Also gut, dann machen wir mal eine Gruselserie, haben Sie eine Idee? Da sagt ich Gespensterkrimi. Och, super. Und er machte zur Spannung noch die Gänsehaut. Jetzt war alles klar, bis auf den Roman.
Und jetzt haben wir hier das Original.
Ja, wer schreibt den ersten Roman?
Jetzt haben wir hier, das kann man auch sehen, wenn man das auch sieht. Hier, das ist quasi der Heilige Gral, der Beginn von allem.
Ja.
Deswegen heißt die Hörspielumsetzung dieses Romans, Die Nacht des Hexers, ist ja, ich habe jetzt wirklich hier die Original-Erstausgabe. Ja, genau. Band 1, eine D-Mark. Besonders schön fand ich aber auch immer, wo ich gerade das in der Hand habe, die Rückseiten, ja, da wurden dann eine schöne Büste, lästige Haare, diese ganze Werbung. Man sieht, wir sind im Jahr 1972 und damit begann alles, die legendäre Geschichte und das erste Auftreten von John Sinclair.
Ja, es war so, keiner wollte was schreiben und ich dachte, oh Mensch, ich habe Grusel eigentlich immer gerne gelesen. Und ich war ein riesiger Jerry Cotton-Fan, den habe ich seit meinem 13. Lebensjahr gelesen. Und ich denke, ach da, mach so was Ähnliches wie Jerry Cotton. Und jetzt lief im Fernsehen die Serie Die Zwei. Roger Moore, Tony Curtis. Der Roger Moore hieß Brad Sinclair in der Serie.
Ja.
Haha, da hatte ich meinen Namen Sinclair, kann jeder aussprechen, ob Franzose, Engländer, Deutscher. Nehme ich Sinclair und dann den Vornamen John. Wie Jerry, da hat sich mir der Verleger gefreut, wenn einer einen Vornamen mit J hatte, weil Jerry Cotton war ja seine Sache. Also John Sinclair, wunderbar. Ja, dann schreiben Sie den doch auch. Keiner wollte, da habe ich geschrieben. 20 Seiten habe ich dann abgegeben, werde ich nie vergessen. Hat der Chefredakteur dann dem Verlagsleiter Jeckel, der mich eingestellt hat, zum Lesen gegeben. Oh. Das ist ein Mist. Das müssen wir wegschmeißen. Wie kann man sowas schreiben?
Oh nein.
Unmöglich.
Oh
Gott. Da kommen Tote aus den Gräbern und spielen Leben. Das geht doch nicht. Aber es war keiner mehr da. Der den zweiten, der ist zu Ende. Dann habe ich es zu Ende geschrieben und dann hat jeder gesagt, haben sie später auch noch immer gesagt, haben wahnsinnig viel Geld kassiert. Und ist nichts, aber trotzdem, wir müssen es bringen. Jetzt kam der raus und wir hatten auch noch Heftvertreter für Heftromane. Und die sagten, um Gottes Willen, die reißen mir die aus der Hand. Nachdrucken, ja. Also, Gespensterkrimi 1 lief, jetzt 2, 3, 4 und ich sollte immer einen schreiben. Ich sage, ja, so alle 4 Wochen schreibe ich einen Zinkler und da ich zu faul war, mir einen neuen Helden auszusuchen, habe ich schon Zinkler gelassen. Und jetzt gehen wir mal 2, 3 Jahre vor und dann merkten die, meinetwegen die Romane von Willy Meyer verkauften sich so und von Jason Dark so. Ja, und das war 1978, wurde die eigene Serie draus gemacht und dann kam im Nachtclub.
Dankeschön für diesen Vorschlag. Wenn du ihn nicht gemacht hättest, ich hätte ihn selber gemacht. Beinahe wäre es der Nachtclub der Vampire gewesen.
Und naja, ich meine, es war ja auch ein Nachtclub.
Naja, das war, ist ja schon ein bisschen impliziert.
Und jetzt kommt was Schönes dabei. Es ist so, davor in der Zeit haben einige Leute Gruselromane rausgebracht. Die waren fast blätterig, Blätterromane, ja. Und da hat der Jugendschutz gespringt. Oh, da gab es Ärger. Und da musste hier, bei diesem Bild, musste das Ding schwarz gemacht werden vom Jugendschutz, weil das zu schlimm war, wir hatten zu viele Vampire drin.
Okay.
So ein Scheiß.
Das jetzt haben wir hier nur noch 3 weibliche Vampire, tief ausgeschnittene Dekolletés auf jeden Fall. Und was heute auch nicht mehr gehen würde, John hat eine brennende Zigarette.
Nee. Oh ja.
Das oh stimmt, ja, das geht ja heute auch gar nicht mehr.
Ja.
Und da kostet der Band auch schon 1,20 übrigens. Ja, ne? Da haben sie gemerkt, da kann man aber
Geld mitmachen.
Da kann man Geld
mitmachen. Die anderen aber auch, die anderen Bände, also alles.
Und das war dann aber für dich jeden Tag John Sinclair ab da, ne?
Ich habe zum Glück die Gabe gehabt, das ist wirklich eine liebe Gottesgabe, 35 Seiten am Tag zu schreiben, ohne dass ich da groß fertig war. Aber ich konnte am Wochenende immer noch ins Ruhrgebiet fahren, zu meinen Schwiegereltern, Doppelkopf spielen, nach Datteln und mit den Kindern auch. Und ich bin immer früh aufgestanden. Ich bin ein Morgenmensch. Wenn die Kinder in die Schule mussten, nicht, die mussten ja auch, da war ich auch auf. Und dann habe ich mich hingesetzt, bis mittags geschrieben, allerdings im Verlag. Warum? Ich wollte nicht, dass die Kinder wissen, was ihr Vater macht. Und ich habe alle Presse und so weiter. Die sollen in der Schule ganz normal groß werden und nicht bis zu Ghostbusters. Da habe ich dann gesagt, ja, okay.
Ging das denn? Ich meine, früher gab es keine Social Media und kein Instagram und kein Facebook, aber ich meine, war das nicht dann doch irgendwie mal so, dass irgendwer angerufen hat zu Hause und dass die Kinder irgendwie, ich meine, gut, wenn man 3, 4 ist, kriegt man es vielleicht nicht mit, aber so mit 9? Ja,
doch, hat mal angerufen, aber nur nicht hier aus der Gegend. Nicht?
Weil ich meine, ich habe zum Beispiel Sinclair angefangen zu hören und zu lesen, da war ich 9. Und wenn jetzt jemand in der Grundschule bei den Kids gewesen wäre in dem Alter und hätte das, Jason Dark, ist das dein Papa? Oh!
Ja, oder so, ja, und das, ich habe gesagt, der Papa ist im Verlag, und Hefte stapeln oder was weiß ich. Und auf jeden Fall bin ich da immer hingefahren, bis in die Ghostbusters und dann habe ich da in den 90er Jahren noch ausgehalten und dann 95 habe ich gesagt, so, jetzt bleibe ich ganz zu Hause und da oben in meiner Kammer hacke ich dann die Dinger weg.
Gab es denn irgendwann mal einen Moment deiner Karriere, wo du gesagt hast, mir ist das jetzt hier alles zu viel mit John Sinclair, ich möchte mal was ganz anderes machen?
Ich dachte, das ist auch so der ständige WG-Bewohner. Ne? Ja, also man ist ja irgendwie immer mit ihm verbandelt.
Das Schlimme ist, ich war ja so blöd, da haben die Kinder mal gesagt, Papa, kannst du nicht auch mal was für uns schreiben? Kind? Ja. Und da kam der Pelikan Verlag und wollte auch eine Serie haben von 6 Büchern. Mhm. Ich habe die geschrieben, das heißt, ich habe mir ausgedacht, das Schloss-Trio.
Ja.
Eine Serie, da spielten meine Kinder die Hauptrolle.
Cool.
Meine Tochter Michaela und mein Sohn Matthias. Und da habe ich noch ein japanisches Kind, den Toshigiwara heißt er, glaube ich, reingenommen.
Kleinen Zuko.
Ja, der kleine Zuko. Die erlebten hier, die wohnten in Düsseldorf und erlebten hier in Deutschland Fälle. Unter anderem auch ein Grab am Rhein und so, also auch ein bisschen gegruselt. Hatte ich dann, kam hinterher plötzlich 19 Romane zustande. Ja, und dann anderes Schreiben und dann hatte ich irgendwann mal die Nase voll Krach mit dem Verlag auch. Da war ich, vor 17 Jahren war ich 60 und da kam der Blanc-Vallée-Verlag. Und die wollten unbedingt was haben und der eine auch und so weiter. Blanc-Vallée hat am meisten bezahlt. Und da habe ich geschrieben, der Psychokop.
Ja.
Und der hat mir noch besser gefallen als John Sinclair. Aber Sinclair weitergeschrieben noch, bis meine Frau geschimpft hat und so weiter. Und dann habe ich, als ich 70 war, habe ich dann gesagt, so, Schluss. Keine Romane mehr, drei, vier im Monat, sondern ein, zwei. Und dann können andere mitschreiben.
Hast du schon mal überlegt, irgendwie so John Sinclair und den Psychokop zusammen zu mischen? Also nicht zu mischen, sondern ja, so eine Mischung aus beiden irgendwie.
Dass der wie beim Zamora, dass der im Sinclair mitspielt?
Oder nee, oder so. dass John so ein bisschen die Attribute des Psychokops mitnimmt. Hab ich nicht. Nee, das wäre ja auch eine Möglichkeit.
Ja, aber dann wieder ganz wenn ich alleine alles schreiben würde, hätte ich das eventuell gemacht. Aber dann
ja, aber der Psychokop ist ja eigentlich eine abgeschlossene Geschichte ja auch.
Ja, stimmt.
Kann man ja sagen.
Das geht aber immer weiter. Ne? Gehst du den zweiten, dritten, vierten? Das ist
ich habe nur die Hörspiele gehört.
Ich auch. Also ich habe auch nur eins davon gehört, leider.
Ja, und ich guck mal oben, wenn wir oben sind.
Wir gucken gleich nochmal. Wir gucken mal im Archiv gleich nochmal. Aber Sinclair ist ja immer weitergegangen und es war ja so eine. Naja, es ist ja quasi eine unendliche Geschichte, um mal einen anderen berühmten Autor auch noch dazu zu nehmen. Ist das so wie bei Goethe, so die Geister, die ich rief, manchmal so für dich gewesen, dass du ihn nie wieder loswerden wirst?
Ja, so ungefähr.
Sicher,
John Sinclair, ich sage aber nicht, wer ich bin. Und dann, ich war mal mit einem Klamottenladen in Köln und meine Frau wollte sich eine Bluse oder was kaufen und irgendwie wollte ich zahlen, da habe ich irgendwie John Sinclair Button oder irgendwas gehabt, da sagt die Verkäuferin, oh, ich sage, wieso, ja, die liest doch mein Mann immer. Ne? Ja, ich sage, ist gut, dann kriegst du ein paar. Ne?
Sag mal, aber wirst du hier auch an, also ich meine jetzt zum Beispiel am Supermarkt an der Kasse, so, hallo Herr Dark, Mensch. Nee,
einmal, als der Film lief, der scheiß Sinclair-Film, da war ich in so einer Kackzeitschrift, Goldenen Blatt und neue Blatt oder ja,
ach, ja, genau.
ja, diese. Ja. Diese Schmonzetten habe ich genommen.
Schmonzetten.
The Yellow Press.
The Yellow Press.
Ja. Und da war dann, habe ich mal eine Verkäuferin erlebt hier im Supermarkt. Och, die waren ja in der Zeitung. Ja, ich so, meine Frau und die Kinder auch.
Aber die Nachbarn hier wissen die?
Die wissen das, ja, aber hat noch keiner was gesagt.
Wann war dir denn zum ersten Mal bewusst, dass das auf einmal mehr ist als nur eine Groschenheft-Serie, dass das auf einmal. Ja, sowas, heute kann man natürlich sagen, es ist Sinclair jetzt, wir steuern ja auf die 50 zu, ein deutsches kulturelles Phänomen, aber wann war dir das zum ersten Mal bewusst?
Das war mir persönlich eigentlich nie bewusst, weil ich immer nur negativ gehört habe, ach ja, sind ja nur Groschenromane. Und bis vor kurzem mal, ich war mal im Südwestfunk, in einer Sendung zu nicht Allerheiligen, weiß es, ja.
Halloween,
und ja, und der Reporter, der Herr Müller, der rief dann ein paar Wochen später an und sagte, mein Gott, ich habe ja gar nicht gewusst, was das für ein Phänomen ist, John Sinclair. Da habe ich zum ersten Mal gehört. Und dann, ja,
das ist ein popkulturelles Phänomen,
ja,
auf jeden Fall.
Ja, ja.
Weil ich finde, es ist so sehr deutsche Popkultur und greift so den Zeitgeist auf. Ja. Es ist
auch so ein schöner gemeinsamer Nenner, finde ich halt.
Ne? Total.
Wenn man jetzt im englischsprachigen Raum ist, sagt man, okay, das ist irgendwie Doctor Who oder wir haben sowas wie Marvel. Und du hast etwas erschaffen, wo sich sehr viele Leute drauf einigen können. Wir haben von Die Nacht des Hexers gesprochen. Es gab ja auch, was ich noch sagen wollte, weil du sagtest, dass John Sinclair ein Name ist, den jeder aussprechen kann. Muss ich noch mal ganz kurz auf die Tonstudio Braun Hörspiele kommen, die es damals in
England. Das waren die Hesse.
Die Hesse haben nämlich gesagt, ah, Mr. Sinclair. Ach, das ist doch der Herr Sinclair.
Ja, und das waren die Hesse.
Und das erinnert mich so ein bisschen an, ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ich bin Hesse, halt die Fresse.
Ja, ich bin, alle Hesse sind Verbrecher, denn sie klagen Bäche. Genau. Es gibt einen schönen Ausschnitt, den kann man auch auf YouTube sehen, wo Alfred Hitchcock beim Hessischen Rundfunk in einer Eppelweidenrunde zu Gast ist.
Oh, das kenne ich nicht.
Das musst du dir mal angucken. Und Hitchcock konnte ja gut Deutsch. Oh. Der war ja sehr, sehr deutschophil, also der mochte das sehr. Und dann kommt er beim Hessischen Rundfunk in diese Äppelweinrunde und dann sagt er, ach, guck mal, das ist ja der Herr Hitchcock. Da setzt sich doch hier hin, ja, was machen Sie ja da? Und das war so ein bisschen, meine Eltern sind aus Hessen, deswegen kenne ich das ganz gut. Und das war für uns damals in den 80er Jahren, die Kassetten, die hatten schon auch so eine Art Kultstatus. Ja. Wir fanden das alles immer so ein bisschen strange. Ja. aber es gibt so viele Leute, die diese Hörspiele so lieben. Ich glaube auch, weil sie wirklich auch Teil der Kindheit und der Jugend ist.
Da kann ich auch was erzählen. Also, wir machten die Dinger Wiesbaden Studio Braun. In Wiesbaden gibt es das Aukamm Hotel. Und da in der Nähe wohnten die da oben. Und jetzt, wer spricht? Das gesamte Hessische Landestheater war da drin. Und dann war das unten im Keller, wurde das aufgenommen. Ich habe auch mal den sechsten Zombie von links gespielt und geschrien. Nicht genau. Ja, das.
Aber das war auch. Das
ich glaube, Dieter Nuhr hat auch mal mitgeschrieben.
Ja, aber das war später. Das kam dann viel später. Also diese Studio Braun-Geschichten, die haben ja ein ähnliches Phänomen ausgelöst, weil auch die wurden teilweise so unterm Tisch verkauft. Ja.
Werbung! Ihr habt schon alle John Sinclair-Folgen rauf und runter gehört und könnt fast alles auswendig mitsprechen? Dann haben wir hier eine neue Hörspielreihe, die euch sicher gefallen wird. Den Hauptcharakter kennt man übrigens auch aus der ein oder anderen John Sinclair-Folge. Richtig geraten, es geht um Professor Zamora. Der berühmte Parapsychologe kämpft mit seiner Assistentin Nicole gegen finstere Dämonen und Geister. Wie das klingt, hört ihr hier in der Hörprobe.
Umdrehen, habe ich gesagt.
Blitzschnell hatte Zamora zugeschlagen.
Schnell, Niki, schnapp dir die Pistole.
Ja, Bastard.
Was machen wir jetzt mit ihr?
Da ist noch ein weiterer Kerker. Los, rein mit der Alten. So, die werden wir los.
Ich verfluche euch, ihr Bastarde. Ramon wird euch bei lebendigem Leibe fressen. Aber vorher werdet ihr tausend schreckliche Tode sterben.
Wenn euch die Hörprobe gefallen hat, hört euch doch einmal die bisher erschienenen Folgen an. Entweder auf CD oder auf der Hörspielplattform eurer Wahl. Viel Spaß beim Hören. Werbung Ende.
Die durften nicht ausgestellt werden. Der Michael Braun hat mir da mal auch was in einem. Es gab Sachen, die beschweren. Und es hatte immer so dieses, wie ich früher meine Yps-Hefte immer nach Hause geschmuggelt habe, unterm T-Shirt, auch so ein bisschen die Sinclair-Hefte.
Ja, aber ganz ehrlich, es war halt auch, wenn du irgendwo auf dem Land gewohnt, also ich komme aus Ostwestfalen und wenn du zwischen Paderborn und Bielefeld aufwächst, kommst du nicht, also kriegst du nicht. Also da mussten die aus Dortmund bestellen. Es gab die noch nicht mal in Bielefeld.
Oh. Da war nicht mal eine Autogrammstunde. Da lief mir nackt über den Tisch.
Was? Was?
Das wollen wir jetzt wissen. Wir wollen jetzt mehr wissen.
Ich wollte eigentlich hier, dass das ein investigatives Interview wird. Ja, aber wenn du schon anfängst dann mit dem Nacktclub der Vampire, reden wir jetzt mal.
Ja, siehst du, da ist es wieder.
Und da ist der nackt über den Tisch gelaufen in Bielefeld.
Ja, war so ein Flitzer, der rammt da überall rum.
Ach, du meinst, hier, wie hieß er? Ernie? Ja, mit dem Rad? Den hat den auch Ernie, der war bei uns, also als ich studiert habe, ist der immer durch unsere Uni gelaufen, nackig.
Jetzt haben wir begonnen, so gemeinsame Bekannte. Ja.
Und ihr kennt ihn sogar sehr gut. Ja.
Der ist bei uns in der Uni immer durch die Korridore gelaufen und sind, jedes Mal hatten wir plötzlich die Polente da, weil Ernie mal wieder irgendwie durch die Uni gerannt war oder irgendwie um die Uni.
Ich lüge nicht.
Nee, stimmt.
Das wäre auch ein schöner Sinclair-Roman gewesen, der nackte Flitzer aus Ostwestfalen.
Aber wir hatten auch noch so einen Verrückten übrigens bei uns an der Uni in Bielefeld, da könntest du auch was drüber schreiben, der ist immer mit dem Koffer durch die Uni gelaufen und hat gesagt, er wird verfolgt und hat jedem dann krasse Geschichten erzählen von den unbekannten Verfolgern vom FBI.
Diese Leute sind jetzt alle im Internet.
Ja, genau.
Die sind früher noch in echt rumgelaufen.
Der war bei uns immer der Koffermensch.
Der Nachbar hier, der Sargträger.
Genau.
Und ich denke, ach verdammt nochmal, ich war auf einer Beerdigung neulich, auf dem Land, in Rheinland-Pfalz. Wunderbar, ein Friedhof so schön am Hang gelegen. Ich denke, das machst du. Da machst du einen Roman. Er ist ein Sargträger und da habe ich, der in Deutschland spielt, habe ich die ganze Nachbarschaft genommen, 4 Sargträger. Nicht? Und ich habe dem Timo Würz geschrieben, mal so ein Bild, und zwar, wo die 4 Sargträger kommen und schleppen so einen schwarzen Sarg. Und den Titel habe ich genannt, das Ghoul-Quartett.
Wann kommt er?
Nächstes Jahr.
das Ghoul-Quartett, den wird es dann auch wirklich als Quartett auch geben.
Ja, ja,
wir
reden ja
dann nochmal mit unserem lieben Merchandise-Man. Mhm.
Ja, Jörn Brom,
mit
hallo.
Jörn wird dann ein Ghoul-Quartett rausbringen.
Wie geht's ihm gut?
Dem geht's gut,
ja. Ein paar
schöne Ideen.
Was der hier war mit seinem Auto, ich denke, wow. Der hat ja ein Audi mit 400 PS.
Boah. Ja, der fährt durch die Gegend. Dass du ein großer Fußballfan bist als Dortmunder, das wissen wir. Ich habe dich das auch schon mal gefragt. Und du hast ein bisschen ausweichend geantwortet. Deswegen nagel ich dich jetzt nochmal fest. Ja. Wenn man sich John Sinclair anguckt, das ist schwarz und gelb. Das kann doch kein Zufall sein, oder?
Doch.
Als Borusse?
Das habe ich nicht gemacht. Das haben die anderen. Bei mir hinten hängt ein Schal beim Arbeitsplatz.
Ja.
Das ist auch schwarz.
Aber du hast dich aber auch jetzt nicht gewehrt.
Um Gottes Willen. Nee.
Gut, also aber hättest du einen blau-weißen Sinclair?
Ich habe auch in Gelsenkirchen keine Autogrammstunde gegeben.
Na gut, aber wenn der VfL Bochum demnächst wieder
Bochum ist was anderes.
Ja, aber wir haben ja auch gegen Dortmund gewonnen.
Ist doch schön.
Ja, ist doch schön. Ne?
Ja,
kann man
eben,
auch mal sagen.
Gleich mal frei.
Aber ihr habt Bielefeld geschlagen, ihr Dortmunder. Ihr wart ja, gemein zu uns.
Ach ja, Bielefeld, Gott, ja. Die kommen wieder in vier Jahren.
Lass uns noch mal kurz zum Nachtclub der Vampire kommen. Hier, wie gesagt, die Originalausgabe Nummer 1. Das war ja nicht nur der Start von John Sinclair als eigenständige Serie, sondern es war auch damals im Jahr 2000 der Start für die neue John Sinclair Serie. Damals hieß ihn auch noch Edition 2000. Die Tonstudio Braun Serie, die wird ja auch immer noch heiß geliebt aus nostalgischen Gründen. Das ist ein Teil unserer Jugend, unserer Kindheit. Aber das war so eine Art... Ja, wie war das? Eine Wiedergeburt oder was passierte da in dem Moment?
Ja, Sinclair war damals Tonstudio Braun einmalig. Sowas gab es nicht. Das war toll und so weiter, bis es Probleme mit dem Jugendschutz gab. Aber die Leute haben es geliebt.
Ja.
Und das hat damals Wortart auch gemerkt. Und dann kam ein junger Mann namens Oliver Döring, ein hervorragender Kenner der Sinclair-Serie, und sagt, wir könnten hier mit der Wortart, wir könnten Sinclair machen, CDs, nicht? Die haben die gemacht, ich höre da rein, ich denke, oh, du hast das ja noch nie gehört, nicht?
Klingt spannend.
Ja, die sind richtig spannend, die Sprecher sind gut und so weiter. Ich sage, mach doch weiter, nicht? Ja. Und da ging das, die waren klasse.
Das war wie so eine Art...
Wortart war super.
Das war wie so eine Art Revival auch, also nicht nur als Sinclair-Fan, sondern auch als Hörspielfan hat man da gesessen, hat gesagt, so was passiert jetzt hier gerade.
Man hat im Kopf, man hat das immer gucken, Film, aber ohne gucken.
Man hat das wirklich, ich habe das Gefühl gehabt, es bricht jetzt ein neues Zeitalter an und es hat ja auch die ganze Hörspielszene grundlegend verändert. Ja, also danach war es ja nicht mehr das Gleiche und auch die Beliebtheit von Hörspielen ist auch unheimlich gestiegen. Also und natürlich auch ganz viele neue Fans. Ja. Die alten Fans wurden abgeholt, die neuen auch.
Ja, also es gab, ich meine, in diesem Sinclair Imperium gab es nur einen Flop, das war das scheiß RTL-Ding. Ne?
Ja, das ist da müssen wir vielleicht mal echt mal auch mal nochmal separat nochmal drüber reden.
Ja.
Also wir sind immer noch natürlich dabei zu sagen, wann wird es irgendwann mal eine Verfilmung geben und es wird immer spekuliert und ich sag mal so, bevor da nichts wirklich in trockenen Tüchern ist, können wir auch nichts dazu sagen. Aber es ist halt auch so ein Traum. Aber ich glaube, in so einer Zeit von Netflix und Amazon Prime und diesen ganzen Streaming-Sachen ist sowas wahrscheinlicher als noch damals. Ich glaube, gerade weil du halt auch die Fernsehsache gesagt hast, bei so einer Sache sind ja unheimlich viele Kompromisse im Spiel.
Immer.
Und viele künstlerische Einschnitte, die du ja nicht hattest. Du warst ja eigentlich mit Sinclair immer eine One-Man-Show. Und auf einmal gab es dann Leute, die deine Vorlagen, deine Romane so bearbeitet haben, dass was ganz Neues rauskam. Wie gesagt, du hast Olli Döring erwähnt, es entstand ein Universum, wie du gerade sagtest.
Der kannte Sinclair, das war gut und der hat sich dran gehalten. Aber dann war dann der Film, anderes Thema.
Aber wenn du jetzt darauf zurückguckst, auf diese Ära, bist du manchmal, das heißt erschrocken, aber ist es nicht manchmal schon so ein bisschen, wow, was habe ich da gemacht?
Nee, ich bin zu sehr Ruhrgebietler, daran denke ich gar nicht. Power aus dem Pott, sage ich mir, und die anderen, ich sagte, ich habe so viele Lügengeschichten geschrieben, die anderen können mein Auto reparieren, ich habe noch nicht meinen Führerschein. Das kann ich eigentlich, wenn ich aufzähle, was ich alles nicht kann. Ich kann eine Spülmaschine ausräumen, einräumen, habe ich jetzt gelernt.
Aber sag mal, warum hast du eigentlich nie einen Führerschein gemacht?
Weil ich zu blöd bin und zweimal durchgefahren bin. Ich habe einmal gesagt, der Prüfer wäre ein Arsch. Und dann,
Pass auf, Sir Jason, ich mache jetzt ein Versprechen. Sollte es je selbstfahrende Autos geben, dann fahre ich dich durch die Gegend.
Dann ist gut. Ja, ach ja, das geht ja, nicht?
Ja, das ist alles möglich, ne?
Ja, ich fahre immer, wenn einmal fahre ich im Jahr oder bin gefahren, wenn wir nach Sylt fuhren, nicht? Von Nübel nach Sylt. Auf Autoreisezug.
Da setzt du dich in der Auto und tust. Ja. Hast du denn auch, bist du früher Autoscooter gefahren auf Verkehr oder sowas?
Mit Kindern und Enkeln.
Also für jemanden, der keinen Führerschein hat, schreibst du sehr gute Verfolgungsjagden, muss ich sagen.
Auf jeden Fall.
Ja. Aber es, wie gesagt, es hat ja auch nicht aufgehört. Ein Höhepunkt hat den nächsten gejagt, also mit dem Beginn der neuen Sinclair-Hörspielreihe. Ich sag mal hier kurz Folge 150, letztes Jahr erschien Eisherz mit Kathi Karrenbauer als Jane Collins. Ja, hat die wunderbare Franziska Pegula beerbt. Leider verstorben. Dietmar Wunder spricht mittlerweile John Sinclair nach Frank Laubrecht, James Bond. Ja, auch da. Ja, das ist aber auch wieder. Du hast ihn ja quasi an Roger Moore angelehnt, deinen John.
Ich bin ja Bond-Fan. Ja. Ich kenne ja alle. Ich gucke sie mir heute noch an und so weiter. Die alten mehr als die neuen.
Die alten sind natürlich vor allen Dingen besonders schön. Vor allen Dingen, wenn du an Diamantenfieber denkst, synchronisiert von Rainer Brandt.
Ach so,
Natürlich. Und wie gesagt, wir steuern ja nächstes Jahr auf das große 50 Jahre John Sinclair Jubiläum zu. Das müssen wir dann noch mal richtig
gebührend.
Wir müssen ein Party Planning Komitee machen.
Du sitzt vor, ne? Also du bist hier der Partylöwe. Du musst uns da ein bisschen beraten auch, ne?
Dann fahren wir mit einer Kutsche durch Rumänien,
nicht? Mit Marc Benecke zusammen, der President of the Dracula Society oder so ähnlich. Ich hoffe, ich habe das jetzt oder Transylvanian Dracula irgendwie sowas. Dann fahren wir da mit dem dann durch.
Er hatte ja mal Jason Darke als Tätowierung auf
dem Arm. Benecke ist definitiv auch so ein absoluter Hardcore-Fan. Ja. Wer war denn ein Fan, der dich angesprochen hat, von dem du das überhaupt nicht erwartet hättest? Gibt es da jemanden? Wir waren ja zusammen bei dem 50. Hörspieljubiläum in der Lichtburg damals, da waren ja auch sehr viele Prominente zugegen. Aber gab es so einen, wo du dachtest, das hätte ich nie gedacht, dass der meine Hälfte mag?
Also gehen wir mal von den Prominenten ab. Leute, die geistig hochstehend sind, nicht wie ich, so ein Kleingeist, sondern der Philosophen und Germanisten und so weiter. Da ist mir Glück gehabt. Letzte Woche war ich bei meinem ältesten Freund, wir kennen uns seit 50 Jahren, dessen Tochter, die wohnt irgendwo auch in Köln-Weiden, die hat einen Bekannten, der ist Richter. Und als der gewusst hat, dass der Vater von ihr ein Freund von mir ist und da, was ich mache, da sagt er, ach Gott, die lese ich doch immer.
Das ist aber ohne Witz, ich habe total viele Freunde. Ich habe letztens auf einem Panel moderiert, da waren halt auch Politiker und so. Und dann, ich werde jetzt keine Namen nennen, da schreibt mir ein Doktor, dann, ich wollte Ihnen mal schreiben, ich habe Sie jetzt auf LinkedIn gesehen, sind Sie nicht auch die Podcast-Moderatoren von John Sinclair? Also eigentlich darf ich das ja gar nicht so sagen unter meinen Leuten, aber ich bin der totale Sinclair-Fan. Und ich so, ich finde das gut, stehen Sie dazu.
Ja, super, ja.
Ich stehe jetzt dazu, dass ich Sinclair-Fan bin, auch wenn ich, und ich finde, das sollten Sie auch tun.
Ich habe ja auch gelesen, Jerry Cotton, aber nebenbei kenne ich auch den Faust, nicht? Ich war viel im Theater, gehe heute ins Theater, war gestern in der Philharmonie in Köln.
Was hast du gesehen?
Eines meiner Lieblingsstücke, die Fledermaus.
Oh, cool. Natürlich guckt Jason Dark nichts anderes als die Fledermaus. Das muss natürlich klar.
Der Flattermann.
Kannst du dann abschalten oder denkst du, gleich beißt sie zu?
Nein, ich liebe diese Musik von Johann Strauss und die waren herrlich da.
Ich glaube, um das nochmal einzuordnen, was du eigentlich gemacht hast durch John Sinclair, weil die Welt ist ja jetzt durchaus eine andere, es sind sehr, sehr viele ernste Sachen. Mhm. Aber ich finde, dass wenn man etwas schafft und vor allen Dingen über so eine lange Zeit, was so vielen Leuten auch eine Freude macht, wo viele Leute sich auch immer drauf freuen, es kommt immer wieder was Neues raus, es kommt ein neuer Roman raus und man kann mal für ein paar Momente sich hinsetzen, ob jetzt in den Bus oder in den Garten und mal einen Sinclair-Roman lesen, das ist so wichtig, dass man so, also nicht nur als Eskapismus, sondern auch damit man wieder so eine gewisse wir reden immer viel von Normalität, aber dass man einfach sagt, ja, es gibt halt auch noch was anderes und dann gibt es auch noch Leute, die das genauso finden wie ich. Und das ist eben so dieses Schöne.
Ja, ja.
Und dafür würde ich dir einfach mal so Danke sagen, weil das ist ja auch, man nimmt das immer so als selbstverständlich, dass jede Woche ein Sinclair-Roman kommt und immer irgendwie
so. Damals und heute ist ja.
Ja, aber es läuft ja trotzdem weiter. Ja. Ne? Das ist ja nicht, das hat ja nie aufgehört. Ja.
Und auch, dass du so viel Energie von dir da reingibst, weil ich finde, also wenn man lange Zeit jede Woche sich dann dahingesetzt hat und erstmal, da ist es ja auch Eigenenergie.
Ach, das hat mir auch unheimlich Spaß gemacht. Ne? Ja, und ich habe ja auch, wenn ich die alleine schreiben würde, dann wäre ja, kämen ja bei mir ganz andere Sachen raus, wäre hier Corona und so weiter, wäre alles drin.
Ja, ja.
Also ich habe mit dem Chefredakteur gesprochen, ich sollte damals machen, und einmal in einem Gottes Willen, ich habe ja immer, ich war ja auch politisch, als Gorbatschow und Reagan sich trafen, in Island, Reykjavik, habe ich einen Roman drüber geschrieben, aus Borussia Dortmund, großer Meister wurde sogar noch, in der Weltmeister beim Vereinsfußball, ich glaube 98 war das, Roman drüber geschrieben. Natürlich war Dezember, als die New York alles in die Luft flog, auch ein Roman drüber geschrieben. Nicht? Oder geschrieben, mein Gott, die Welt ist anders, jetzt ist nichts mehr, wie es war. Ich habe alles an großen politischen Ereignissen mitgenommen.
Ich finde das wichtig, weil ich finde, ich meine, klar ist Eskapismus cool, aber um popkulturell wirklich interessant zu sein, muss man als Zeitgeist auch widerspiegeln auf eine Art oder andere. Und deswegen finde ich das im Sinclair auch wichtig. Und ich finde, das kannst du ruhig, auch wenn du jetzt vielleicht nur alle 3-4 Wochen schreibst, auch immer noch machen.
Aber auf meine Sachen mache ich das ja nicht ein bisschen.
Schreibst du denn dann auch als Helmut Rellergert auch einmal? Oder ist es immer Jason?
Immer da.
Naja, weil es gibt
das
ja nur
gehört
eine,
mir ja der Ding.
Ja, nur, aber es gibt nur eine Sache, auf die vielleicht einige auch warten, das wäre vielleicht mal deine Autobiografie.
Ach,
wenn du einen guten Autor kennst, dann wünsch mal für eine Autobiografie. Verstehst du? Hallo?
Hennes und ich machen dann die Interviews.
Ja.
Doch, okay, machen wir doch.
Also ich finde das.
Ja. Oder vielleicht brauchst du ja auch einen, Achtung, Ghostwriter.
Für Sinclair, für einen Roman, mach was.
Nein, als deine Autobiograf.
Ach so, ja, sicher, das sowieso.
Es gibt ja schon so viele Hommagen. Wir hatten ja auch den Meister der Geister, wie hieß der Roman?
Meister der Geister.
Genau sowas. Ne? Also, und ich habe zum Schluss noch was mitgebracht. Und zwar, das ist
der Zombiebus.
Das ist mein erster John Sinclair, den ich mir damals gekauft habe. Und ich habe geguckt, der ist 82 rausgekommen. Ich hätte schwören können, ich wäre früher eingestiegen. Aber das war der erste mit Lady Goldfin in einer sehr, sehr großen Rolle spielt, in London auch. Und ich hab mir den nochmal antiquarisch zukommen lassen, zuschicken.
Hast du etwas geschrieben, wir hätten den gefunden.
Ja. Mein erstes Hörspiel waren Die Töchter der Hölle von Studio Braun.
Studio Braun.
Ich war 9.
Ja, da warst du ja gar nicht geboren. Nicht? Bei den richtigen Töchtern der Hölle.
Ja, als sie rauskamen.
Ja, als sie rauskamen. Nee, wann war das? Welches Jahr?
Das war im Moment in den 70ern. Nicht?
War das noch ein Gespensterkrimi oder was?
Ja, ist so ein Gespensterkrimi. Lady Butterby übrigens, glaube ich.
Wir fragen
Florian Hilleberg.
Der weiß sowas, genau.
Rolf Hill weiß das alles.
Also wenn es Gespensterkrimi war, glaube ich, dann gab es mich vielleicht noch nicht. Also die war ja 73, da war meine Mama noch schwanger.
Ja. Also obwohl wir uns jetzt schon auch ein paar Jährchen kennen, ist es immer wieder so ein surrealer Moment, hier mit dir zu sitzen und über das zu reden, was wirklich nicht nur unsere, sondern auch viele anderen Kindheiten und Jugenden und bis ins Erwachsenensein geprägt hat, einfach, dass du uns den John geschenkt hast.
Genau. Was inspiriert dich denn heute? Ich meine, wenn du heute durch die Straße oder wenn du jetzt, du schreibst jetzt natürlich ja nicht mehr so oft, musst also nicht irgendwie jede Woche dir irgendwas aus den Fingern saugen oder so. Was ist es, was dich so, ne, also was sind so die Dinge, die jetzt, darüber schreibe ich jetzt mal einen Roman.
Ich sah den aus dem Haus kommen, schwarzen Anzug, Zylinder in der Hand. Ich sage immer, was machst du denn? Ja, wieder beerdige mich Drachentag. Da machst du klick, klick, klick. Hab mir 4 Sargträger zeichnen lassen vom Timo Würz, nicht? Die ein bisschen teigige Gesicht haben, wie es so gutes Ansicht haben. und habe den Urban genannt, das Ghoul-Quartett.
Ja, nicht, dass wir hier rausgehen.
Spielt in Deutschland. In einem Hotel, in dem ich neulich noch war.
Nicht, dass wir hier rauskommen und du machst dann irgendwie die Moderatorinnen aus der, den Moderatoren aus der Hölle.
Genau. Das Moderatoren-Duo des Todes.
Genau.
Achso, du hast in einem Hotel übernachtet und hast dich da, dazu inspirieren lassen.
Also ja, das Hotel spielt dann die Rolle. Als, hin zum Schluss. Ne?
Ja, anstatt Bewertungen bei Booking.com schreibt Jason Duck dann eben einen Roman, über das Hotel als Empfehlung.
Geil.
Jason, das war ein großes Fest und danke, dass wir hier bei dir hier im Garten das einfach
und
machen
Cocktails konnten. Cocktails trinken dürfen hier und so tiefenentspannt sitzen dürfen. Ich durfte gerade sogar in Sir Jasons Strandkorb liegen. Das war richtig toll.
Sir, halt auch, ich bin doch kein Sir.
Doch,
für uns bist du Sir.
Doch, Sir Jason Dunn. Ohne Witz, wärst du jetzt in England und hättest du das geschaffen, wärst du schon längst geadelt worden.
Die Queen hätte dich schon längst...
Da hätte ich jetzt zum 70. Geburtstag gemusst.
Ja, genau.
Ja, genau. 70 Jahre,
Und kein bisschen weise.
Na, Sinclair wird 50, wir arbeiten dran.
Wir arbeiten dran.
Also auf jeden Fall schön, dass ihr auch dranbleibt.
Unterm Torf liege, dann... könnte das andere Jubiläum feiern.
Ja, komm, aber lass uns noch ein bisschen warten.
Ich habe gesagt, ich habe Lokalverbot auf dem Friedhof, da haben auch viele gelacht. Und,
das ist, wenn er einmal losgelassen, dann kommt Einspruch nach dem anderen.
Das ist so, ist das auch richtig.
Ostwestfalen ist nicht sehr viel anders.
Ja, Ostwestfalen ist ein bisschen trockener.
Ja, nicht wir sind trockener.
Wir sind aber Westfalen, das müssen wir immer dazu sagen.
Ja,
wir sind zwar hier im Bergischen, so, ne, so Köln und so, ne, Rheinland, der Rheinländer, aber ich glaube, das Herz von John ist auch westfälisch.
Ja,
das
glaube ich auch. Zum Beispiel in Westfalen erlebt man Sachen, da sind ja auch viele Polen gekommen wegen der Tschechen und so weiter. Da sitzt da so ein polnischer Vorarbeiter und stellt die Leute ein. Dann, wie heißt du? Gritschikowski geschrieben. Wie heißt du? Manschikowski. Gut, wie heißt du? Kowalski. Und wie heißt du? Sagt der Müller, sagt der Buchstabieren. Na, das ist ruhig.
Ja, wir könnten noch stundenlang hier sitzen und Dönekes erzählen.
Ja, guck mal.
Und, vielleicht lassen wir mal die Kamera aus und machen dann einfach weiter. Ja, auf jeden Fall. Danke, dass ihr...
Ja, dann ich habe auch noch ein...
Ja, das wird eine Serie, oder? Eine Reihe. Wir machen so eine Reihe.
Extended.
Die lange Jason Dark Knight.
Ja, ne, wir können hier noch ein paar Stunden sitzen.
Wir können das ja auch so als Reihe und jedes Mal gehen wir an einen anderen Ort, wo Jason gerne ist. Und dann machen wir irgendwie, dann kannst du uns da so ein bisschen durchführen. Nee.
Das Problem ist nur, dass wir so langsam an das Ende unseres Speichers kommen hier. Was früher die Kassetten waren mit 90 Minuten, sind mittlerweile die Speicherkarten.
Ja, wir müssen ja auch noch eine Hausbegehung machen.
Wir müssen noch mal.
Wir müssen gar nichts, aber wir wollen.
Ja, aber wir stehen Hunger.
Ich bin ja gespannt hier, ob Jason auch ein Darkroom hat hier. Aber das ist, siehst du, ich kann nämlich aussprechen.
Aber wenn dann Darkroom, dann mit Guillotine, oder? Also nicht nur für Fotos,
ja,
oder?
Mit Kopf ab, ne?
So, die Fantasie läuft amok und wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Ja, hier bei Jason Dark im Garten. Amy Zayed, Jason
und
Dark.
Und
angenehmes Gruseln allerseits.
Ciao.
Und wir freuen uns auf den 50. John Sinclair Geburtstag 2023.
Wunderbar, freue ich mich auch.